Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jeden Freitag spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, mit Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Michael Pietsch, dem Präsidenten der VDZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V., über das Branchenforum 2022. Außerdem spreche ich mit dem Fachanwalt für Baurecht, Dr. Henrik Hunold, über die aktuellen Preissteigerungen bei Baumaterialien. Wie können diese an Kunden weitergegeben werden und welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es aktuell? Das hört ihr gleich im Interview. Die SHK-Show im Handwerkerradio läuft immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Klickt euch gerne rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden Interviews bei Best of SHK-Show. Hallo, Herr Dr. Pietsch.
Hallo, Herr Hermannsdörfer.
Herr Dr. Pietsch, in der vergangenen Woche hat in Berlin das Branchenforum 2022 stattgefunden. Motto war Building New Energy. Bevor wir jetzt über ein paar Details sprechen, wenn es um die Themensetzung geht, mal generell die Frage, wie zufrieden sind Sie denn mit dieser Veranstaltung, mit dem Branchenforum 2022?
Also ich fand, dass wir eine klasse Veranstaltung hatten und in einen sehr guten Dialog mit der Politik gekommen sind. Und das hat mich gefreut, dass auch die Politik eigentlich energieoffen war jetzt. Also nicht dogmatisch an bestimmten Energieformen festgehalten hat, sondern sehr offen war, was den Dialog anging, wie wir uns zukünftig zumindest in der Gebäudetechnik aufstellen müssen. Weil wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann wird das ohne unsere Branche, also Handwerk, Handel und Industrie, nicht gehen.
Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen auf die genaue Themensetzung eingehen. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen und es ergibt sich ja eigentlich auch, Wärmewende, Energiewende ist ein Riesenthema. Wie hat das bei Ihnen im Branchenforum stattgefunden?
Ja, indem wir ja die unterschiedlichsten Diskussionsrunden hatten, also mit Staatssekretären, mit den Ministerien oder Fördereinrichtungen, und auch Herr Spahn hat mal ein Statement abgegeben als derjenige, der in der Opposition jetzt also für dieses Thema verantwortlich zeigt. Also, und von daher hatten wir einen breiten Raum mit Persönlichkeiten über die Zukunft, sprich die Nachhaltigkeit jetzt zukünftig CO2 abzubauen, unabhängiger zu werden. Und das wissen wir alle, in welcher Abhängigkeit wir durch den Ukraine-Krieg, sprich Boykottaufrufe der Europäischen Union, aber gleichzeitig Drosselung der Gaszufuhr aus Russland geworden sind. Und jeder kennt und kann es ablehnen an den Tankstellen, der kennt die Energierechnung und weiß im Augenblick zumindest, was es bedeutet, ein Monopol gefördert zu haben in den vergangenen Jahren. Und das sehe ich besonders kritisch, dass die Bundesrepublik uns eigentlich in diese Abhängigkeit hineinmanövriert hat. Und umso wichtiger ist es, da jetzt möglichst schnell herauszukommen. Und um da herauszukommen, brauchen wir die unterschiedlichsten Energieformen. Wir können nicht nur auf eine setzen oder auf ein Produkt, weil dann kommen wir in die nächste Abhängigkeit hinein. Weil viele Vorprodukte, viele Grundelemente, die sie heute brauchen, ja auch aus anderen Ländern kommen, die uns nicht ganz so stark verbunden sind. Und dann nenne ich nun mal China. Ja, und es nützt nichts, von Russland in die Abhängigkeit von China zu kommen, sondern da müssen wir einfach offener denken und überlegen, wie stellen wir uns zukünftig auf.
Welche Optionen könnten Sie sich da denn vorstellen, wenn wir jetzt über die Technologien sprechen, die am Markt sind, die auch in Zukunft kommen sollen? Klar, da reden wir viel über Wärmepumpe, aber es gibt ja noch weitere Technologien. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Was nehmen Sie auch aus den Gesprächen vor Ort oder was konnten Sie auch mitnehmen aus den Gesprächen vor Ort? Ist da generell schon eine Technologieoffenheit auch seitens der Politik zu erkennen?
Also gespürt haben wir die sehr, sehr deutlich, dass die auch vorhanden ist, insbesondere was Hybridsysteme angeht, weil die Wärmepumpe können wir im Neubau einsetzen, aber im Bestand ist das einfach zu teuer und da ist auch eine Offenheit zum Thema Hybrid. Das ist genauso eine Offenheit zur Biomasse, das jetzt auch Holz oder Pellets oder Hackschnitzel ist. Aber genauso hat man sich in dieser Runde dem Wasserstoff nicht verschlossen, auch wenn vorrangig im Augenblick der Wasserstoff sehr, sehr knapp ist und der Industrie zur Verfügung stellen sollte, sollte man zumindest langfristig die Option behalten, ihn auch im Gebäudebestand, also im Wohngebäudebestand einsetzen zu können. Und da denken wir eher über Zeitschritte, die dann vielleicht ab 2030 möglich sind. Aber man sollte ihn nicht ausgrenzen. Und das Gefühl hatte ich bei allen Anwesenden, dass diese Offenheit vorhanden ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns breit aufstellen, weil wir wissen alle nicht, was kommt.
Ich denke auch, wichtiges Signal auch an Hersteller in der Branche, die in neue Technologien investieren, dass da auch das Signal kommt, ja, wir verschließen uns da nicht, sondern sind offen allen Technologien gegenüber. Also auch da denke ich ein positives Feedback auch von der Herstellerseite.
Ich glaube, kein Hersteller wird nur auf eine Karte setzen, weil er ja sieht, wie schnell, das heißt, der Hersteller, der heute keine Wärmepumpen hat, der wird drastisch an Umsatz verlieren, weil die Marktanteile im Bereich der Wärmeerzeugung werden sich neu verteilen jetzt über einfach einen Energieerzeuger, der gepusht wird über Förderung etc. Und die Wärmepumpe wird einer der Hauptenergieerzeuger werden, aber eben nicht alleine. Und das ist uns wichtig, dass es eben weitere Möglichkeiten gibt.
Wenn wir jetzt mal so ein Fazit unter dieses Branchenforum setzen, was würden Sie sagen? Welche Ergebnisse konnten Sie jetzt konkret daraus gewinnen? Wie wichtig war auch dieser direkte Austausch mit der Politik, wenn man auch die Corona-Pandemie noch mit berücksichtigt, wo dieser Austausch eben in Teilen schwierig war? Oder was für ein Fazit würden Sie unter diese Veranstaltung setzen?
Also ich glaube, dass generell erstmal jeder Austausch im Augenblick wichtig ist, um die Kapazitäten der anderen Seite zu spüren und zu wissen, was ist überhaupt möglich. Und da denke ich auch an das Handwerk, was im Augenblick ja auch nicht zum einen weiß, wie soll es endkundenmäßig beraten, weil eben die ganze Förderlandschaft noch ein bisschen unklar ist. Mhm. Und das zu verdeutlichen, ist schon wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass auch die teilnehmenden Politiker und Verbände da einiges mit nach Hause genommen haben. Weil wir haben eine Riesenaufgabe vor uns, weil wenn wir CO2-neutral werden wollen, es gibt es 11 Millionen Heizungen zu sanieren und im Augenblick steigen zwar die Förderanträge, ich glaube, wir sind jetzt, werden in diesem Jahr bei auf 700.000 landen, circa von 300.000 im letzten Jahr. Aber um tatsächlich die Ziele zu erreichen, werden wir an die 2 Millionen Förderanträge pro Jahr bearbeitet wissen. Und nicht hinter jedem steht ein Wärmeerzeuger, aber auch mit kleinen anderen Bereichen wird man Energie sparen können und von daher glaube ich, war es gut, dass wir zusammengekommen sind und den Dialog miteinander gesucht haben, um nicht jeweils der anderen Seite den schwarzen Peter zuzuschieben.
Gibt es denn dann jetzt auch im Nachgang an das Branchenforum schon konkrete nächste Schritte? Es gab ja auch ein paar Workshops, die umgesetzt oder die stattgefunden haben im Rahmen dieser Veranstaltung. Wie geht man mit diesen Ergebnissen jetzt um? Man muss es ja dann auch irgendwie auf die Strecke bringen.
Also was ich mitgenommen habe, gibt es einen sehr, sehr engen Austausch zwischen den Herstellern und der Politik. Es wird auch nochmal, ich denke, einen Gipfel geben, der kurzzeitig stattfinden wird mit dem Herrn Habeck. Aber am Ende wird ja die Sacharbeit in den Ministerien geleistet. Also sprich, da sind die Staatssekretäre sehr, sehr wichtig, die Weichen stellen. Und da ist man in einem regelmäßigen Dialog zu sagen, was ist möglich und was ist nicht möglich und wie sollte Förderpolitik sinnvoll gestaltet werden. Also Interesse letztendlich der gesamten Branchenbeteiligten, aber auch Interesse, ich sag mal jetzt, um enkelfähig zu werden, unseres Landes oder aller, die uns noch nachfolgen werden, weil wir brauchen dauerhaft eine CO2-Neutralität. Auf jeden Fall brauchen wir eine Abhängigkeitsreduktion von anderen Ländern.
Herr Dr. Pietsch, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für den Rückblick auf das Branchenforum. Bin mir sicher, dass wir auch in den nächsten Monaten noch über diese Thematiken sprechen werden. Das wird uns noch eine Zeit begleiten. Für jetzt bedanke ich mich ganz recht herzlich. Wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald.
Danke, Herr Mansdorfer.
Hallo, Herr Hunold.
Hallo, Herr Mansdorfer.
Wir sprechen heute über ein aktuelles Problem, das das komplette Handwerk betrifft. Wir sprechen über Preissteigerungen bei Baumaterialien, generell über die aktuelle Preisdynamik. Herr Hunold, wie ist es denn in der Praxis? Was bekommen Sie so mit? Wie stellt sich die Situation aktuell im Handwerk, vielleicht auch speziell im SHK-Handwerk dar?
Also die Situation ist so, dass schon versucht wird, auf Seiten der Handwerker den Kunden immer mit Preiserhöhungsverlangen zu konfrontieren. Also frei nach dem Motto, guck mal, es wird alles teurer, das weißt du ja auch. Und meine Preise sind auch gestiegen. Deswegen habe ich jetzt hier folgende Vereinbarung für dich. Nur mal als Beispiel, akzeptiere bitte 10.000 Euro Mehrkosten. Damit sind die Preissteigerungen erledigt. Bitte unterschreibe. Also so ist momentan so ein bisschen die Marschroute. Das wird immer öfter versucht.
Gibt es denn mittlerweile auch irgendwelche gesetzlichen Regelungen? Hat da die Politik eingegriffen? Ist ja jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate her, diese Thematik. Gibt es da aktuell irgendwas?
Ja, da gibt es vom Bundesbauministerium gibt's was. Der wurde jetzt verlängert. Da gibt es einen Erlass vom 22.06.2022, der zum Beispiel für öffentliche Bauvorhaben des Bundes, also nur wo der Bund Auftraggeber ist, vorsieht, dass Handwerker für bestimmte Sparten allerdings nur Preissteigerungen gegenüber dem Auftraggeber dann weiter berechnen dürfen. Und die Krux ist halt so ein bisschen, dass dieser Erlass sich wirklich nur auf Bundesbauten bezieht. Ich sage es jetzt mal bildlich gesprochen, Sanierung Bundestag. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux.
Okay, aber das kann ja auch, wenn man es jetzt auf andere Bauvorhaben bezieht, wenn wir jetzt mal über Bauvorhaben der Länder spricht oder wenn wir es noch weiter runterbrechen über kommunale Bauvorhaben, kann man das da so ein bisschen als ja, Argumentationsgrundlage auch hernehmen?
Das kann man schon so machen und das hat auch das Ministerium so gesagt. Das ist so eine Art Sollempfehlung, dass man das auch auf andere Bauvorhaben runterbrechen kann, also wo der Auftraggeber auch die öffentliche Hand ist, wie Sie schon sagen, Herr Hermannsdorfer, Gemeinde, Landkreis, Stadt. Da kann man das schon als Argument anführen. Ähnlich war das auch in Zeiten der Corona-Krise. Da gab es auch so eine Art Corona-Erlass. Das ist dann halt Verhandlungsstrategie des SAK-Lers, aber es ist jedenfalls ein gutes Argument, was man zumindest emotional und vom Bauchgefühl nicht ohne weiteres vom Tisch wischen kann. Also rechtlich hart ist es aber nicht, ja.
Jetzt sind es nur Bauvorhaben, die staatlich vergeben werden. Auf Bundesebene gibt es eben diesen Erlass. Bei allen anderen Bauvorhaben ist es Verhandlungssache. Wie sieht es denn bei privaten Bauvorhaben aus? Was haben denn da Handwerker für Möglichkeiten, um jetzt Preissteigerungen weiterzugeben? Es ist ja auch immer ein Risiko jetzt gerade aktuell für Handwerker, da irgendwelche großen Preiszusagen zu geben. Wie verhält sich das in der Praxis?
Ja, also man kann, also der Handwerker kann zum Beispiel versuchen, der SAKler, wenn er jetzt eine Preissteigerung drin hat, ist es vom Grundsatz her erstmal so, dass er an seine Preise gebunden ist. Also das Risiko, dass er die Preise auskömmlich kalkuliert, liegt bei ihm. Und man kann auch nicht inflationär und pauschal sagen, guck mal, Ukraine-Krise, alles wird teurer, deswegen will ich jetzt mehr Geld von dir. Das funktioniert nicht. Er könnte dann jetzt diesen Erlass zumindest mal als Verhandlungsargument nehmen und könnte sagen, guck mal, da gibt es ja den Erlass vom Bundesbauministerium, die machen das so und so. Es ist schon mal ein gutes Argument. Und die zweite Frage ist dann immer die, ob der, sag mal so, der private Häuslebauer das überhaupt erkennt, dass dieser Erlass jetzt für ihn gar nicht gilt. Und man möglicherweise damit schon relativ gut reinkommt und zumindest eine moderate Preiserhöhung verhandeln kann. Wenn man es dann rechtlich probiert durchzusetzen, wird es, kann ich schon vorwegnehmen, relativ schwierig. Das wird so einfach nicht gehen.
Okay, also rein zu sagen, hey, in der Ukraine ist Krieg, alles wird teurer, egal ob es jetzt Rohstoffpreise sind, ob es Materialpreise sind, ob es der Einkauf beim Supermarkt ist. Das alleine reicht nicht aus, um selbst die Preise einfach anzupassen, wenn vorher ein anderer Vertrag geschlossen wurde.
Ja, genau. Sie müssen sehen, also es ist ähnlich wie auch bei Corona. Man kann den Vertrag schon anpassen, wenn sich die Grundlage des Vertrages, also was ich damals ausgemacht habe, schwerwiegend nachträglich verändert hat. So, und dann habe ich ja schon das erste wirkliche Problem, dass die Rechtsprechung sagt, guck mal, das Preisrisiko, dass dein Preis auskömmlich ist, liegt bei dir, Handwerker. So, wenn ich die Klippe noch irgendwie nehme und sage, nee, das ist irgendwie nicht so, weil Ukraine und so und hast du nicht gesehen, dann stellt sich ja das nächste Thema, da muss man auch nachweisen können, dass diese Lieferengpässe konkret den Handwerker, der uns jetzt zuhört, betreffen und sich diese Preis- und Lieferengpässe und die Preiserhöhung auch konkret auf dieses Bauvorhaben auswirken. Also ich muss die ganze Kette abbilden, um mal bildlich gesprochen, ich muss abbilden können von der verzögerten Ausfuhr in der Ukraine mit Lieferengpass nach Deutschland, mit Preiserhöhung und deswegen ist der Nagel oder die Rohrschelle jetzt gerade bei mir auf der Baustelle teurer gewesen. Wenn Sie sich das einfach mal vom geistigen Auge so ein bisschen aufmalen, dann sehen Sie, wie hoch die Anforderungen sind. Und deswegen sage ich auch, es ist ziemlich schwierig und deswegen ist diese Verhandlungslösung eigentlich die bessere. Ja.
Wir hatten in der Vergangenheit schon mal über das Thema Preisgleitklauseln gesprochen. Weil es aber thematisch jetzt einfach dazu passt, nehmen wir das doch nochmal mit auf, sprechen nochmal drüber. Wenn man jetzt neue Verträge verhandelt, wenn es um neue Bauvorhaben geht mit Privatpersonen oder eben auch mit Kommunen, mit dem Land als Bauträger. Wie kann man da diese Preisklauseln in den Vertrag mit einbinden?
Also beim Privaten ist es zunächst mal so, da muss sich der Handwerker halt eine Formulierung dafür überlegen, wie er das in den Vertrag macht. Also ich würde so eine Aufnahme in jedem Fall empfehlen, weil sie allein schon, nur mal als Beispiel für die Formulierung Festpreis, sagt die Rechtsprechung, er hast du Pech gehabt. Da ist zukünftig eine Preisfortschreibung ausgeschlossen, weil durch das Wort Festpreis signalisierst du dem Privaten, der Preis ändert sich nicht. So, und dann haben sie schon das erste Problem. Also man muss genau überlegen, wie ich meine Preise beschreibe, und muss dann eine Öffnungsklausel reinbringen. Das sind sogenannte diese Preisanpassungsklauseln. Das ist jetzt bezogen auf den privaten Auftraggeber. Beim öffentlichen ist es immer so, da sind Sie in der Regel ja in der öffentlichen Vergabe drin und da haben Sie, gibt der Auftraggeber ja das Vertragsmuster vor und da können Sie ja nur auf das anbieten, was die öffentliche Hand Ihnen gibt. Und wenn da schon keine Preisgleichklausel drin ist, haben Sie möglicherweise ein vergabesrechtliches Thema dahingehend, dass Sie den Vertrag ja verändern und dann aus der Vergabe rausfliegen. Aber das jetzt nur ganz überschlägig gesagt. Also man muss immer genau gucken, wo bewege ich mich denn jetzt? Öffentliche Vergabe, ja, nein, oder ist es eher der private Bereich?
Ja. Wenn wir es jetzt nochmal kurz und knapp zusammenfassen, diese Thematik ist riesig und lässt sich in 5 Minuten gar nicht ordentlich diskutieren und ordentlich beschreiben. Aber wenn Sie jetzt mal zum Abschluss noch einen Tipp an Unternehmer geben im Handwerk, wie kann man sich denn aktuell am besten verhalten, wenn man sieht, die Preise steigen? Was kann ich tun?
Also, wenn Sie einen Neuvertrag abschließen, würde ich in jedem Fall das Wort Festpreis vermeiden. Ich würde auch versuchen, keine Pauschale mehr anzubieten, weil dadurch binden Sie sich im Preis. Dann sind diese Preissteigerungen ausgeschlossen. Sie müssen einen Einheitspreis anbieten von der grundsätzlichen Tendenz mit einer Preisanpassungsklausel, weil dadurch geben Sie im Gros zu erkennen, aufgepasst, es kann sich was ändern. Dann müsste man auch, es ist aber schon sehr detailliert, man müsste dann auch überlegen, naja, wie mache ich denn diese Preisanpassungsklausel, weil jetzt weiß ja quasi jeder, dass die Preise irgendwie höher sind. Warum soll ich mich jetzt dann irgendwie noch darauf berufen können? Es ist ja Fakt, verstehen Sie das? So. Das ist der eine Punkt, das ist also bei Neuverträgen. Und dann die zweite Konstellation ist das, was mache ich im laufenden Vertrag? Das hatten wir ja eingangs schon besprochen. Da würde ich probieren, das verhandlungstechnisch über diesen Erlass, ich wiederhole nochmal das Datum vom 22.06.2022, zu lösen und damit probieren, so ein bisschen Fuß in die Tür zu bekommen. Zumindest auf der emotionalen Ebene. Das dürfte, wenn man es geschickt anstellt, durchaus gelingen. Rechtlich durchzusetzen wird schwierig.
Alles klar. Herr Hunold, vielen Dank Ihnen für dieses Interview, für Ihre Zeit. Viele Grüße nach München. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank. Danke, hat mich gefreut. Tschüss.
Ciao. So, und das war's für heute mit Best of SHK Show. Wie immer gilt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da bei eurem Podcast-Anbieter, schreibt einen Kommentar oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.